herzliches Hallo, hier ist Uli Dutschke vom Kultkicker Podcast. Habt ihr euch eigentlich auch schon mal überlegt, wie funktioniert das alles mit dem Videoschiedsrichter? Ich schon, und da habe ich mir doch einen Experten geholt, denn Sebastian Kneißl, ehemaliger Fußballer und Experte bei The Zone, hat die Jungs mal im sogenannten Kölner Keller besucht, und klar, dass wir von Kultkicker da mal nachfragen müssen.
Sepp, bevor wir über den Kölner Keller reden, muss ich ja erstmal fragen, du warst ja auch Fußballer. Wie war denn deine Beziehung immer zu den Schiedsrichtern?
Ich muss erstmal lachen jetzt bei der Frage. Also ich war definitiv kein Schiedsrichterfreund in der längsten Zeit jetzt gesehen, wenn ich Fußball spiele. Ich habe erst zum Ende hin verstanden, wie wichtig es ist, sich doch vorab schon mal ganz gut mit den Schiedsrichtern zu verstehen und das Spiel auch noch besser zu verstehen. Aber es gibt diverse Schiedsrichter, die mittlerweile auch in der Bundesliga an der Seitenlinie stehen. Die haben mir die eine oder andere rote Karte tatsächlich auch schon gezeigt. Das ist immer ganz lustig, wenn wir uns jetzt in den Stadien treffen. Und ich dann immer zurufe, heute kannst du mir keine rote Karte zeigen, heute bin ich in einer anderen Funktion. Heute kann ich dir das eher on-air zurückgeben. Ja.
Bevor du die Jungs in Köln besucht hast, was hattest du für eine Einstellung, für eine Meinung zum Videobeweis?
Von vornherein, Videobeweis finde ich eine sehr, sehr gute Idee, bin ein großer Befürworter. Aufgrund dessen, dass es ja meiner Meinung nach das Spiel gerechter macht und fairer macht. Wenn natürlich alles auch optimal läuft, habe ich die Erwartungshaltung, dass alles optimal läuft? Nein, weil ich, also es ist ja eine Sportart, in der passiert andauernd Fehler. Sei es Fehlpässe, sei es Zweikämpfe, Fouls, man kommt zu spät, falsche Entscheidung der Trainer und natürlich auch falsche Entscheidung der Schiedsrichter. Das gehört einfach zum Fußball dazu und ich wünsche mir auch, dass das weiterhin so bleibt. Denn die Message ist meines Erachtens auch dann falsch. Es gibt keine Perfektion und damit auch beim VAR nicht. Dass der VAR in vielen Situationen eingreifen kann, wünsche ich mir tatsächlich. Ich wünsche mir trotzdem natürlich, dass die Schiedsrichter auf dem Platz die Hoheit haben, die Autorität haben und dann auch final das Ganze entscheiden. Aber ich bin von vornherein ein klarer Befürworter gewesen des VAR.
Und wie kam es jetzt dazu, dass du da nach Köln fahren durftest und die besuchen durftest?
Das war jetzt tatsächlich mein zweiter Besuch schon. Ich war im März diesen Jahres schon mal in Köln und habe mir das, ich sag mal, im Hintergrund angeschaut. Es kam über einen Kontakt zustande. Dr. Jochen Drees ist auf mich zugekommen, der Schiedsrichterleiter Innovation und auch in mehreren Bereichen wirklich mit Eifer und mit voller Motivation dabei ist, zu schauen, wie können wir alles insgesamt besser machen. Ich finde, er ist jemand, der im Hintergrund arbeitet, leider Gottes nicht die öffentliche, wie soll ich sagen, den Zuspruch beziehungsweise auch das Lob bekommt, wie offen er auch ist für Themen, für Innovationen und sich Wissen einzuholen in den Kölner Keller. Und er kam auf mich zu, gehe ich mal davon aus, so wurde es kommuniziert, auch meine Kommentare on air bei The Zone ja mitbekommen. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, mittlerweile mit Schiedsrichtern das Spiel zu begleiten. Früher, wie gesagt, war das ein bisschen anders. Und er kam auf mich zu und hat mich dann gefragt, ob ich mir das Ganze mal aus nächster Nähe anschauen wollte. Und das habe ich dann im März gemacht. Wie gesagt, im Hintergrund habe die ganze Kommunikation am kompletten Wochenende mitbekommen. Und jetzt war es eben so, dass dann gesagt wurde, okay, der nächste Schritt bedeutet, du setzt dich mal an so eine Workstation. Du kennst ja die Kommunikation, du bist jetzt aber gezielter in der Kommunikation eines Spiels eingebunden und hast auch den klaren Fokus darauf. So, und darauf haben wir uns dann verständigt. Da habe ich dann zwei Spiele mitgemacht. Und es war tatsächlich eine sehr, sehr spannende Erfahrung, obwohl ich ja eigentlich die Situation schon im Keller kenne.
Bevor wir da reingehen, ist es wirklich in einem Keller? Geht's
Es ist
bergab?
tatsächlich nah am Keller, ja. Es ist tatsächlich nah am Keller und du hast die Wahl, du kannst die Treppen gehen oder kannst im Fahrstuhl fahren. Und also das VAC nennt sich dann offiziell und da gehst du wirklich runter, ein paar Stockwerke, zwei Stockwerke, glaube ich, sind es. Und bist dann unten. Und der Grund dahinter ist tatsächlich auch wohl überlegt. Ich habe ja auch erstmal gelacht, Keller, gehen wirklich in den Keller. Ja, aber sollten Sie das in einem normalen Büro machen mit Fenstern, wäre das Risiko zu hoch, dass Sonneneinstrahlung, Tageslicht die Bilder verzerrt. Und es ist unten alles danach ausgerichtet, dass keinerlei Optionen bestehen, dass man es aus einem falschen Blickwinkel dann sehen könnte, weil Licht irgendwie falsch reflektiert und also wohl durchdacht.
Was war dein allererster Eindruck, als du dann in den Keller gestiegen bist? Dein erstes emotionale Feedback, was du für dich gefunden hast?
Also ich wusste ja bei meiner Anreise, speziell im März, gar nicht, was kommt da auf mich zu. Ne? Also ich war auch erstmal gespannt, geht es wirklich in den Keller? Ja, es geht in den Keller. Und dann kommst du da runter und steht groß Videoassistent mit dem Logo und drauf, sehr modern gehalten, sehr stylisch. Und dann biegt man irgendwann aus so einem etwas längeren Flur links ab und man steht direkt in der Schaltzentrale des Videoschiedsrichterraums für die zweite Liga. Und insgesamt sind da auch sechs verschiedene Workstations und eine Workstation hat insgesamt vier Arbeitsplätze. Und also vier Sitzplätze für ein Spiel. Und in der Mitte ist ein kleines Podest und das sind Bildschirme für alle Spiele da noch mit dabei. Und man kann quasi überall hinschauen. Das ist, wo dann quasi Dr. Jochen Drees beispielsweise steht und das alles überwacht. Ja, da war ich erstmal, wow, so viel Technik, so viel Professionalität natürlich auch, weil man sich das vorher gar nicht vorstellen konnte. Und habe ein paar Minuten gebraucht, um mich erstmal zurechtzufinden, weil es doch sehr, sehr viele Eindrücke sind. Ne? Und ja, und dann geht es da durch einen Seiteneingang, geht es dann weiter in einen Raum hinten rein und da wird dann ist noch ein weiterer Raum und der ist immer vorgesehen für die erste Liga. Und auch da sind sechs Workstations mit jeweils vier Arbeitsplätzen pro Workstation. Noch da in der Mitte ein etwas länglicher Raum, der dann auch wieder eine Schaltzentrale zwischendrin hat, dass man auch alles schauen kann. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr, sehr hell trotzdem, sehr modern gehalten, sehr professionell. Da war das erste Mal so ein richtiges Wow. Viele denken, da unten sitzen Leute mit Pizza und Bier und lehnen sich extrem entspannt zurück. Es ist das komplette Gegenteil, es ist wirklich hochprofessionell.
Dass da viel Stimmenwirrwarr oder alle konzentriert und es ist sehr ruhig.
Es ist im Vorfeld natürlich, wenn du dir vorstellst, wenn gleichzeitig sechs Spiele oder fünf Spiele mal betreut werden, je nachdem. Ich meine, die Spiele sind ja am Wochenende aufgeteilt. Ich habe mal ein Freitagsabendspiel mitgemacht und Samstag mittags eine Konferenz, da waren dann fünf Spiele. Klar, fünf Workstations, A4 Menschen. Also vier Menschen sind dann in der Bundesliga der VAR, also der Videoschiedsrichter plus Assistent, sind schon mal zwei Workstations und in der ersten Liga sind dann noch zwei Operator dabei, die jeweiligen Kameraeinstellungen betreuen und auch zuspielen, damit schnellstmöglich die richtigen Bilder beim VAR landen und beim VA. In dem Fall. Und das ist, ja, wenn man das hochrechnet, das sind Minimum 20 Menschen dann in diesem Raum, plus natürlich alle, die das überwachen. Und da ist im Vorfeld natürlich etwas Lautstärke, keine Frage, weil natürlich der Austausch da ist, auch unter den Schiedsrichtern. Ja, du hast ja letzte Woche das gehabt und so, und dann wird nochmal ein Austausch, gab es irgendwelche speziellen Situationen. Und das ist wie so eine eigene Bubble. So eine, teilweise so richtige Nerds. Ja, da bin ich ja immer im Element. Das ist ja, das gefällt mir, wenn ich schaue, wie intensiv sie sich damit befassen. Aber ich würde mal sagen, so 5, 6 Minuten vorher mucksmäuschenstill. Alle total konzentriert, alle sitzen an ihren Plätzen. Die Tests sind schon lange durch, es wurde vor Ort schon kommuniziert. Ja, und dann, wenn dann eben beispielsweise Montagsabend, sag ich schon, Entschuldigung, Freitagsabend oder Flutlicht, und dann geht's los. Das ist schon ein cooles Gefühl, auch wenn keine 60.000 außenrum sind. Ja, es knistert tatsächlich, weil alle höchst konzentriert sind.
Hast du es mitbekommen, die Kommunikation, meinetwegen, ich sage jetzt mal den Workstation-Leiter mit dem Schiedsrichter vor Ort, wird da sehr, sehr viel geredet oder tatsächlich nur punktuell?
Es wird punktuell gesprochen und das ist meiner Meinung nach absolut richtig, denn der Schiedsrichter auf dem Feld, er ist derjenige, er soll entscheiden. Er hat die wichtigsten Eindrücke, er fühlt das Spiel. Das ist das Einzige, das dem Keller logischerweise abgeht. Er fühlt dieses Spiel nicht so sehr wie der Schiedsrichter auf dem Platz. Und deshalb wird in ausgesuchten Situationen, manchmal fragt der Schiedsrichter auch im Stadion, fragt danach, also die Funkverbindung besteht ja konstant. Und dann kann man auch mal beispielsweise nachfragen. Gab eine Situation, da war eine Pyro-Nummer, und die Kameras waren noch nicht bereit im Kölner Keller und haben jetzt nicht Zugriff auf beispielsweise die 16er gehabt, die 16-Meter-Räume. So, und dann ist die Nachfrage, können wir denn schon weitermachen? Nein, wir können noch nicht, weil wir können dir nicht die qualitativen Bilder zur Not dann liefern. Und während des Spiels einfach da auch zuzuhören, wie viel Hauptschiedsrichter mit den Schiedsrichterassistenten an der Seite kommunizieren, war, wie gesagt, beim ersten Mal schon extrem spannend und jetzt nochmal auf ein Spiel runtergebrochen. Das ist schon, da wird fast schon wie kommentiert. Ja? Also ich benutze dieses Wort fühlen tatsächlich sehr gerne, weil alle irgendwie dieses Spiel fühlen. Auf ihre Art und Weise, aber sie fühlen es. Und das fand ich extrem positiv.
Wie haben dich denn die Kollegen darauf genommen? Viele fordern ja, dass ehemalige Spieler auch immer da in den Keller verweilen sollen und unterstützen sollen. Hat man dich dann auch mal gefragt oder siehst du es überhaupt notwendig, dass man so einen ehemaligen Spieler damit reinholt?
Also von vornherein waren alle offen. Zumindest hatte ich dieses Gefühl. Wie es jetzt innerlich aussah oder wie es im Vorfeld war, das weiß ich jetzt nicht. Oder auch im Nachgang. Weil meine Aufgabe ist es ja schon auch zu challengen. Also nicht einfach nur alles abzunicken und zu sagen, ihr seid so toll und das werde ich auch nach außen tragen. Nein, ich unterstütze euch, wenn es angemessen ist. Und wenn ich eine Kritik habe, dann äußere ich die auch. Und genau das, glaube ich, kam auch ganz gut an, dass ich zum einen ja offen auch wirklich empfangen wurde. Alle waren freundlich, haben Fragen gestellt, sind auf mich zugegangen. Natürlich ging es dann auch viel um Regeldefinition. Ne? Und dann aus Ex-Profi-Sicht, wie ist denn eine natürliche Bewegungsabfolge? Und das waren echt konstruktiver Austausch. Wir waren nicht immer einer Meinung. Und das ist ja genau der Punkt. Das sollte es ja auch gar nicht sein, sondern das waren jetzt die ersten Momente in einem etwas konzentrierteren Umfeld, dass vorher auch schon mal Profis da waren. Also die Schiedsrichter sind ja komplett offen. Manuel Baum ist ganz oft auch mal da gewesen und und. Aber jetzt für ein Spiel runtergebrochen war das schon spannend. Wir waren alle offen. Wie gesagt, in beiden Spielen. Das war ja beispielsweise Daniel Siebert war freitagsabends VA mit seinem Assistenten. Und samstags war ich ja dann eben nochmal drin. Und ich bin mir sicher, dass wenn es einen konstanten Austausch gibt zwischen mehreren Ex-Profis und logischerweise den Schiedsrichtern, nicht nur einen Ex-Profi, dann wird das zukünftig echt eine fundierte Basis, auf der man dann arbeiten kann. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass Deutschland auch der Vorreiter wird, ja, und wieder und sich da auch traut, das Projekt weiter zu spinnen und weiter anzugehen, weil ich der festen Meinung bin, dass es wirklich nur zusammen geht. Aktuell habe ich so dieses Gefühl, es geht eher auseinander. Spieler und Fans gegen die Schiedsrichter. Nein, das Spiel wird nur schöner. Wir brauchen die Schiedsrichter. Wird noch besser, wenn alle zusammenarbeiten. Also zum einen Offenheit der Spieler und Trainer für die Regelkunde. Die Schiedsrichter sind offen für Ex-Profi-Wissen. Und bei den Fans und Medien, da nehme ich mich ja mit rein, eine gewisse Geduld und auch eine Fehlertoleranz mit einzubauen. Ich glaube, dann sind wir auf einem richtig guten Weg. Und bin auch überzeugt davon, dass das kommen wird.
Sprenger spricht hier, also hier im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs Neue wieder spannend.
Sprenger spricht. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Klingt da wirklich so, dass du da richtig gute, positive Erfahrungen gemacht hast. Gibt es denn irgendwas, was dir negativ aufgestoßen ist, was du noch siehst, das muss unbedingt noch verbessert werden?
Regeldefinition. Regeldefinition und was ich mir auch gewünscht habe, ist die Kommunikation nach außen. So, also wenn ich als Spieler 10 Spiele von Anfang an gespielt habe und sitze auf einmal auf der Bank, dann ist das eine Entscheidung des Trainers, die ja klar ist, wenn ich mir dann die Aufstellung anschaue, mein Name ist nicht da, dann ist es ja eine Entscheidung, die ist da getroffen. Aber was ich mir dann als Spieler wünsche, ist eine Begründung. So, ich möchte eine Erklärung dafür. Die muss nicht lange sein. Die kannst du in, ja, früher hieß es Twitter mit, was waren es, 140 Zeichen. Kannst du das mit einem Satz, kannst du das super machen. Und genau das wünsche ich mir tatsächlich zukünftig aus dem oder von den Schiedsrichtern, dass eine Entscheidung getroffen wird, die begründet wird. Sei es im Stadion, über ein Mikro des Schiedsrichters, wie es bei der NFL beispielsweise der Fall ist, oder dass es eine Einblendung gibt, die dann kommuniziert wird. Das ist etwas, was mich definitiv abholen würde und das auch bitte während der 90 Minuten, weil als Zuschauer, und ich schaue natürlich auch viel Fußball, ich möchte während diesen 90 Minuten abgeholt werden. Danach interessiert es mich schon fast gar nicht mehr. Danach ist die Meinung so gefestigt, dass es unfassbar schwer ist, meine Meinung da noch zu ändern. Ja, und das nehme ich wahr bei vielen Fans. So, ja, jetzt kommt er mit der Erklärung, viel zu spät. Ja, okay, genau. Du triffst ja eine Entscheidung aufgrund von verschiedenen Parametern. So, und diese Erklärung wünsche ich mir kurz und prägnant von den Schiedsrichtern nach draußen. Und das ist ein Punkt, den ich unter anderem auch mitgegeben habe.
Die unbeliebtesten Berufsgruppen in Deutschland sind ja neben Journalisten, willkommen, und Politikern, möglicherweise auch Menschen, die im Kölner Keller arbeiten. Wie gehen die damit um? Weil das sind ja nicht unbedingt die beliebtesten. Wenn man immer hört, Kölner Keller, schlägt man die Hände vors Gesicht, ach ja, die da unten, die da unten. Was sind das für Typen? Für die ist es ja auch, glaube ich, gar nicht so einfach.
Also es ist, wenn ich mir im Nachgang, klar, ich bin auch mit vielen Schiedsrichtern noch im Austausch. Und wenn man da auch sieht oder wenn man so auf sozialen Medien verfolgt, wie sie angefeindet werden, ist das keine schöne Nummer. So, jetzt ist das bei mir aber als Zone-Experte genauso. Also ich bekomme jede Woche Hassnachrichten, ich bekomme jede Woche Morddrohungen. Es ist gang und gäbe mittlerweile, und habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Es ist aber für eine Gruppe, sagen wir, die Schiedsrichter sind ja per se im Stadion erstmal in der Minderheit, ja, also in Unterzahl. Also sie kommen ja nur zu viert ins Stadion. Und da stehen halt nun mal 11 auf der einen Seite, 11 auf der anderen Seite, und die haben Support von zigtausend außenrum. Ja, die Medienschaffenden sind auch in der Überzahl auf der Pressetribüne. Und unten. Deshalb ist es von Haus aus erstmal ist kein faires Spiel. Ja, und das ist dann einfach schnell darauf zu hauen. In Anführungsstrichen, ja, der VAR und die Schiedsrichter generell. Da wünsche ich mir tatsächlich etwas mehr Toleranz, auch Respekt, weil das sind, ich meine, das sind Ärzte, das sind Rechtsanwälte, das sind wirklich gebildete Menschen, die unabhängig jetzt aber auch vom Beruf, Menschen, die sich da extrem mit befassen. Und das sind keine Amateure, das sind Profis, die ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen machen. Ist es immer richtig, meiner Meinung nach, wie sie entscheiden? Nein. Aber es war vorher, vor dem VAR auch so. Es war halt einfach immer zu, jetzt sind zwei mehr. Aber ich bin der Meinung, dass deutlich mehr gerechte Entscheidungen getroffen werden. Sind immer noch Entscheidungen falsch? Ja. Aber hey, das ist vollkommen normal. Und ich finde einfach, die Quote wurde verringert an Fehlentscheiden insgesamt. Deshalb bin ich total fein damit und habe wirklich Respekt vor jedem Einzelnen, der sich in die Position des Schiedsrichters, Linienrichters, also Schiedsrichterassistenten oder in den Keller begibt.
Eins noch zum Schluss. Es hieß ja mal, der Schiri im Keller soll eingreifen bei einer klaren Fehlentscheidung. Ja. Das ist vielleicht auch so, weil wenn man so gut ausgestattet ist mit so hervorragender Technik, mit so tollen Leuten, dass man dadurch das Gefühl hat, weil man sich da auch unten wohlfühlt, weil man glaubt, hier sind wir ja im Luxus, wir müssen öfter eingreifen, weil wir haben ja hier alles das Equipment. Eigentlich wäre es ja schön, wenn sie gar nicht eingreifen würden, obwohl da so tolle Monitore sind, tolle Menschen sind. Hilft dann nicht vielleicht, dass es da weniger mehr ist?
Oftmals ist es tatsächlich ja so, weniger ist mehr. In dem Fall müssen wir uns das Spiel betrachten oder anschauen, die Entwicklung des Spiels. Und ich durfte jetzt über die Zeit als auch On-Air-Gesicht viele Dinge auch miterleben. Ich war jetzt vor 2 Wochen bei einem Event von Analysten und Chef-Scouts. Und was im Hintergrund, Fußballverein ist kein normal, ist einfach nicht mehr eine normale Fußballmannschaft. Das ist ein Unternehmen, das höchst professionell arbeitet mit Daten und Statistiken. Da werden Arbeitsplätze geschaffen. Es ist so viel Tiefe darin und so wissenschaftlich mittlerweile. Ja, das ist nicht mehr im Vergleich zu vor 30 Jahren der gleiche Fußball. Es ist ein Ball, ja, aber da ist so viel mehr dabei. Und deshalb ist es wichtig, dass wir professionell mitgehen mit dieser Zeit. Sei es als Medienschaffende, dass wir nicht einfach nur noch die gelaufenen Kilometer runterpredigen, sondern auch weitere Statistiken, die mehr Einfluss haben. Und auf der anderen Seite in dem Fall auch Schiedsrichter, dass die unterstützt werden. Das Spiel ist schneller geworden, das ist wissenschaftlich belegt. Und es ist nicht mehr nur die Premier League, die schnell ist, sondern auch die Bundesliga mittlerweile. Und deshalb ist es schwer für, ich sag mal, 2 Augen, vielleicht wenn man 4 nimmt, mit der anderen Hälfte noch, mit dem Schiedsrichterassistenten, das alles perfekt abzudecken. Deshalb braucht es Unterstützung. Und in dem Fall gilt es auch da, Dinge klarer zu definieren. Auf der einen Seite trotzdem eine Fehlertoleranz mit einbauen. Auf der anderen Seite, dann wird es etwas entspannter. Und wir müssen immer wieder bedenken, es ist subjektiv, nach wie vor. Jeder versucht es so neutral wie möglich zu bewerten, aber jemand, der, wie ich jetzt richtig sage, die meisten haben alle Fußball gespielt, jemand, der eher in einem Zweikampf zu Hause war, als jetzt ein Techniker, der bewertet einen Zweikampf einfach anders und sagt, das ist für mich noch es ist für mich noch vertretbar. Gut so. Ich will nicht den Einheitsbrei. Der eine Schiedsrichter lässt mehr laufen, der andere eben weniger. Und dann sitzt aber vielleicht jemand im Keller, der komplett andersrum denkt. Und das finde ich ja spannend. Und dass es in allem Optimierungsbedarf gibt, klar, wissen wir. Und ich habe aber die richtigen Signale bekommen aus dem Keller. Sie wollen weiterkommen, sie wollen noch mehr, sie wollen es noch besser machen. Und deshalb komme ich nur darauf zurück, dass ich immer schmunzel, wenn jemand sagt, lass uns den VAR abschaffen. Weil das ist gar nicht mehr möglich. Also das würde meines Erachtens nur im Chaos enden.
Hast du 2024 noch einige Besuche im Keller?
Es ist aktuell jetzt nichts geplant. Wir machen das tatsächlich noch immer auf Zuruf. Das ist meist auch immer ganz kurzfristig. Aber dass wir im Austausch sind, weiterhin auch die Analyse, wie die Eindrücke waren, das dauert etwas. Und wir müssen ja auch bedenken, ich kann mich da nicht einfach hinsetzen und mitentscheiden. Da ist die IFAB dabei. Stell dir vor, das sind fünf Spiele gleichzeitig und oder nehmen wir, ja, machen wir fünf Spiele und bei einem Spiel sitze ich dabei. Bei einer würde ich tatsächlich mitentscheiden, würde richtig entscheiden und dann dürften aber alle vier anderen Partien, dürften sich die Mannschaften melden, acht Mannschaften dürften sagen, stopp, das ist aber Wettbewerbsverzerrung. Warum bei diesem einen Spiel und nicht bei uns? Also wenn das gemacht wird zukünftig, muss das professionell aufgestellt sein, dann muss es eine Gleichheit geben für alle, dass jemand dabei ist, der das mitentscheidet. Beziehungsweise entscheiden macht es ja immer noch der Schiedsrichter, der seinen Einfluss gibt, ja, seine Meinung mitgibt. Und dafür müssen wir auch geschult werden. Wir können uns da unten nicht hinsetzen und jetzt in diesem Interview hole ich wirklich weit aus, um immer wieder, ich gebe lange Antworten, das ist da unten nicht möglich. Du musst in idealer Weise in einem Satz präzise deine Entscheidung plus Erklärung dahinter liefern können. Es geht so schnell. Das ist uns auch allen gar nicht bewusst. Wenn ein Pfiff ertönt, beispielsweise in einem 16er, bis die zweite Slow-Mo im Fernsehen läuft, wurde die Szene schon 3 bis 4 Mal gecheckt. Also ist wirklich schnell. Und da muss es aber auch schnell in der Kommunikation gehen.
Super spannend, Sepp. Danke für diese Einblicke. Ich finde das irre. Ich weiß nicht, ob man das noch transparenter hinkriegt draußen, aber mal so einen Einblick zu kriegen hinter die Kulissen, das hilft. Und eben, ich wünsche mir auch, dass da die Jungs da und auch die Mädels da unten auch die Anerkennung bekommen, die sie verdienen.
Definitiv. Es ist ein Sport, der uns alle ja begeistert. Und deshalb sind wir ja immer dabei. Da gibt es ja auch diese negative Emotion, weil wir mit so viel Leidenschaft dabei sind. Das ist ja nur ein positives Zeichen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir verstehen, dass die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen die Absicht haben, das Spiel immer positiv zu beeinflussen. Also im Sinne, es ist so viel es geht laufen zu lassen. Aber erneut, es ist eine subjektive Meinung. Und ich weiß, dass alle wirklich offen sind dafür, um diesen Einfluss da auch zu kombinieren und wünsche mir tatsächlich auch zukünftig mehr Anerkennung für die Arbeit, die dort gemacht wird. Ich weiß, die Schiedsrichter waren schon immer ein Zielobjekt, waren sie auch in meiner Karriere, gebe ich ganz ehrlich dazu. Aber ja, ich habe doch vielen Unrecht getan.
So, sehr schön.
Also, wie gesagt, man darf ja auch nicht vergessen, sorry, wenn ich da nochmal unterbreche, ich als Experte in Anführungsstrichen für das Rauen, ich schaue, was wurde taktisch gut gemacht, was wurde technisch gut gemacht. Ein Schiedsrichter schaut komplett anders Fußball. Ein Schiedsrichter schaut auf Gefahrenherde. Wo könnte denn jetzt etwas irgendwo passieren? Die Blicke gehen auf ganz andere Bereiche während eines Spiels, als ich es mache. Und das war ja ein Lernprozess auch für mich, um darauf zu schauen, wo könnte denn was passieren? Ich habe die ersten Minuten gar nicht verstanden, wo die hinschauen. Und das war für mich ein komplett neues Spiel. Und genau das ist es jetzt eben, die unterschiedlichsten Perspektiven, Trainer, Spieler, Schiedsrichter, Fans, ja, auch die Medienschaffenden, ja, wie sie ihr Narrativ dann auch setzen, das zu kombinieren, das immer auch verständlich zu machen, das ist extrem spannend.
Danke für diese Sichtweisen, weil tatsächlich hat man jeder nur immer seine eigene, aber es ist so ein komplexer Sport geworden, dass man eben verschiedene Sichtweisen hat. Und ja, die zu kanalisieren, das ist, glaube ich, die große Aufgabe, auch transparent nach außen.
Genau, so. Und das ist immer, wenn 360 Grad Perspektive ist extrem schwer. Dafür muss man auch offen sein, muss man gewillt sein. Aber ich glaube, dass nicht nur aber, ich streiche es aber und ich habe das Gefühl, dass alle wirklich offen sind dafür und wollen das auch optimieren.
Sepp, danke für die Einblicke. Danke für deine Zeit. Bleib gesund und wir hören uns wieder.
Dankeschön. Dankeschön. Kann ich natürlich nur zurückgeben.